You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ahoi und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 9. September 2021. Im Fokus haben wir heute zwei Themen. Zum ersten die Kundgebung in Dresden zum Prozessbeginn gegen Lina E. und weitere Antifaschistinnen. Am Mittwoch waren wir dort auch vor Ort. Zum anderen gibt es einen weiteren Prozess, der am Dienstag angefangen hat. In Mühlhausen stehen zwei Neonazis vor Gericht wegen einem Angriff auf zwei Fotojournalisten. Natürlich gibt es wie immer in den Antifa-Nachrichten die antifaschistischen Kurzmelder und außerdem erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Los geht's. Hier kommen die antifaschistischen Kurzmelder. In der Nacht auf den 5. September wurde ein Neonazi-Konzert in Frankenberg im Landkreis Mittelsachsen aufgelöst. Die Chemnitzer Polizei hat dabei auf einem Privatgelände in der Badstraße insgesamt 44 Neonazis kontrolliert und Platzverweise erteilt. Zudem wurde Anzeige wegen Volksverhetzung, Beleidigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen erstattet. Die Polizei hatte am Samstagabend ermittelt, dass das Konzert stattfinden soll und vor Ort indizierte Lieder auf dem Gelände gehört werden. Daraufhin löste sie das Konzert auf. Das Bundeskriminalamt verwendet die Spionagesoftware Pegasus. Die Behörde betont dabei, dass nur eine eingeschränkte Version der umstrittenen Software zum Einsatz kommen würde. Die Software Pegasus erlaubt die lückenlose Überwachung von Smartphones weit über den Rechtsrahmen des sogenannten Staatstrojaners hinaus. Und der Einsatz ist demnach nach deutschem Recht illegal. Angeblich war der Innenminister Horst Seehofer nicht über den Einsatz informiert. Die Software Pegasus der Firma NSO Group steht besonders in der Kritik, da sie gegen eine breite Zielgruppe eingesetzt wird. Jenseits von Personen, die unter Terrorverdacht stehen oder als Schwerkriminelle gelten, wird sie auch gegen Oppositionelle, JournalistInnen und MenschenrechtsaktivistInnen eingesetzt. Seit März sei die Software vom BKA im Einsatz. Laut dem BKA sei die eingekaufte Version jedoch verfassungskonform einsetzbar. Überprüft werden kann diese Aussage jedoch nicht. Das Mauthausen-Komitee und Netzwerk gegen Rassismus fordert, dass für Rechte kein Geld des Landes Oberösterreich zur Verfügung stehen solle. Das Mauthausen-Komitee und das Netzwerk gegen Rassismus kritisieren, dass der erste rechte Hetzer und aggressive Corona-Leugner Stefan Magnet während der letzten beiden Jahre Werbeaufträge des Landes Oberösterreich erhalten hat und dass die Landesregierung seit vielen Jahren mit hohen Summen den Landesdelegiertenkonvent subventioniert. Der Landesdelegiertenkonvent ist ein Dachverband schlagender Burschenschaften in Österreich. Gefordert wird auf diesem Weg unter anderem die Germania zu Ried, die ein Geheimkonzert mit einem deutschen Neonazi-Liedermacher durchgeführt hat. Oder die Eisen zu Steyr, bei der der Rädelsführer der identitären Bewegung Martin Sellner referiert hat. Erst im Juni wurden neuerlich eine Subvention von 110.000 Euro für die ewiggestrigen Burschen beschlossen. Mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ, aber gegen die Stimmen von SPÖ und Grünen. Das Mauthausen-Komitee und das Netzwerk gegen Rassismus fordern von den demokratischen Parteien im Landtag von Oberösterreich, dafür zu sorgen, dass kein Landesgeld mehr an Rechtsradikale fließt. Das Bürgerbüro der Landtagsabgeordneten Kerstin Eisenreich von der Partei Die Linke in Querfurt wurde mit Farbbeuteln beworfen. Die Abgeordnete bezeichnet die Tat als Ausdruck einer Verrohung des gesellschaftlichen Klimas und stellt sie in eine Reihe mit beschädigten Wahlplakaten und Angriffen auf offener Straße, wie der Angriff auf Christina Buchheim bei einer Bürgersprechstunde in Köthen. Die Farbbeutel wurden nachts auf das Bürgerbüro geworfen. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechtsradikaler Gewalt. Wir erinnern an den Obdachlosen Günther Schwanecke. Er war am 29. August 1992 nachts von einem Anhänger des Kuckucksklan zusammengeschlagen worden. Am 5. September 1992 starb Günther Schwanecke an seinen Verletzungen. Wir erinnern an Klaus-Peter Bär. Die Täter meinten ihn aufgrund seiner Homosexualität einen Denkzettel verpassen zu müssen. Sie schlugen ihn am 7. September 1995 in Amberg in Bayern zusammen und warfen ihn in den Fluss Filz, in dem er dann ertrank. Wir erinnern an Rolf Baginski. Er starb am 4. September 1997 an den Folgen einer Hirnschwellung. Im November 1991 hatte er versucht, seinen Sohn zur Hilfe zu eilen, der vor einer Diskothek zusammengeschlagen wurde. Er wurde dabei wiederholt an den Kopf getreten, wodurch später die Hirnschwellung entstand. Sein Sohn Mike Baginski ist bis heute traumatisiert und konnte sein Leben durch eine psychische Behinderung nach dem Angriff der Täter nicht wie vorher fortsetzen. Wir erinnern an Enver Şimşek, der heute vor 21 Jahren von Mitgliedern des NSU erschossen wurde. Er erlag zwei Tage später an seinen Verletzungen. Das rassistische Motiv der Täter wurde jahrelang ignoriert. Wir erinnern an den damals 17-jährigen Arthur Lampel, der am 9. September 2001 in Baden-Württemberg in einer Auseinandersetzung mit einem Neonazi ums Leben kam. Der Täter warf auf einem Volksfest einen Bierkrug nach ihm, ein Splitter des Glases traf Arthur Lampels Halsschlagader und er verblutete. Wir erinnern an die Jenisa aus Hannover. Sie war zum Zeitpunkt der Tat 8 Jahre alt. Der Täter gestand den Mord erst Jahre später an seine Mithäftlinge. Er habe Jenisa aus Hass auf AlbanerInnen getötet. Sie verschwand am 7. September 2007. Wir erinnern an Karl-Heinz Teichmann. Am 23. August 2008 wurde er in Leipzig nach einer Neonazi-Demo mehrfach verprügelt und starb an seinen Verletzungen. Karl-Heinz Teichmann war zu dem Zeitpunkt obdachlos und schlief auf einer Bank im Park hinter der Leipziger Oper. Wir haben hier in den Antifa-News ja bereits mehrfach über die Festnahme und Anklage gegen Lina E. aus Leipzig berichtet. Nun begann dann gestern am 8.9. der Prozess gegen sie und 3 weitere AntifaschistInnen vor dem Oberlandesgericht in Dresden. Ihnen wird unter anderem die Bildung einer linksextremen kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Dabei sollen die Linksautonomen für 5 Angriffe auf Neonazis in Leipzig, Wurzen und Eisenach zwischen 2018 und 2019 verantwortlich sein. Zum Prozessauftakt am gestrigen Vormittag fand am Dresdner Oberlandesgericht eine Kundgebung statt. Wir von Radio Korax waren vor Ort und berichteten. Hallo und herzlich willkommen hier von der Free Lina Soli Demo in Dresden. Wir befinden uns direkt gegenüber vom Gerichtsgebäude, das tatsächlich umgebaut wurde aufgrund der Gruppe Freital. Das war vorher wohl ein Geflüchtetenheim direkt gegenüber von der JVA Dresden. Und Lina haben wir jetzt noch nicht gesehen. Die wird wahrscheinlich mit der Eskorte von der JVA Chemnitz dann hier hingebracht. Mal schauen, ob wir sie heute noch sehen werden. Gegenüber von dem Gerichtsgebäude befindet sich die Demo. Viele verschiedene Transparente sind aufgehangen, unter anderem wird Free Lina gefordert, trotz alledem, wir bleiben links und viele verschiedene Transparente, die bunt gestaltet sind, auf denen Botschaften sind, dass Lina doch befreit werden soll.
Zu den Protesten und der Kundgebung am Oberlandesgericht in Dresden haben unter anderem das Solidaritätsbündnis Antifa Ost und die Kampagne Wir sind alle links aufgerufen. Sie fordern das Ende der Kriminalisierung vom linken Protest und die sofortige Freilassung der Antifaschistin Lina E. Zu Beginn der Kundgebung wurden Grußworte der Mutter von Lina E. vorgelesen.
Ich bin zornig und erschüttert über die Kriminalisierung meiner Tochter und wie sie zu Terroristin stilisiert wird. Die Vorverurteilung ist auffallend und die Unschuldsvermutung gilt für Lina von Anfang an nicht. Mit dem Verfahren gegen Lina und weitere Personen soll ein Präzedenzfall geschaffen und gleichzeitig ein Exempel statuiert werden. Wer sich in Deutschland gegen Nazis organisiert, wird mit aller Härte verfolgt und bestraft. Ich empfinde die Entwicklung als sehr gefährlich und es sollte uns aller Bestreben sein, sich dem ausbreitenden Rassismus mit aller Kraft entgegenzustellen. Diesen Faschismus, die, wie die Morde in Kassel, Hanau und Halle zeigen, eine ungeheure Dimension der Welt erreicht hat. Um mit Esther Becerrano zu sprechen, Zitat, ich sage immer, während den Anfängen ist nicht mehr. Wir sind mittendrin im Kampf gegen Rassismus und Faschismus. Zitat Ende. Euch danke ich für eure großartige Unterstützung, eure Verbundenheit und für das gemeinsame Aufstehen gegen Rassismus und Faschismus. Lina wünsche ich von Herzen, dass sie aus der U-Haft entlassen wird und dass für sie gilt, jeder Mensch ist so lange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren nachgewiesen ist und in dem alle für die Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet sind. Mit solidarischen Grüßen.
Zwischenzeitlich kreiste ein Helikopter nahe dem Gerichtsgebäude. Teilnehmende der Demo vermuteten, dass in diesem Lina E. zum Oberlandesgericht gebracht wurde, ähnlich wie im Dezember 2012 nach Karlsruhe zum Bundesrichter. Dies stellte sich aber als falsch heraus. Der Helikopter diente lediglich der Überwachung des Geschehens. Lina und die weiteren Angeklagten benutzten wie erwartet nicht den Haupteingang, an dem die Kundgebung stattfand, sondern wurden über Seiteneingänge in den Gebäudekomplex gebracht.
Alerta, Alerta, Antifa schießt da! Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm! Alerta, Alerta, Antifa schießt da! Kampf den Faschismus, egal wo und wann! Alerta, Alerta, Antifa schießt da! Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm! Kampf den Faschismus, egal wo und wann! No, no, no pasarán!
Bis heute leisten wir diesen Widerstand in seinen vielen Formen. Und zwar, weil wir es müssen. Wir müssen das, weil der bürgerliche Staat den parlamentarischen Nazis, genannt AfD, dort Bühnen bietet, wo sie schlichtweg ausgeladen gehören. Wir müssen es, weil rassistisch motivierte Angriffe in der BRD trauriger Alltag sind. Wir müssen es, weil wir immer noch in einem Europa leben, täglich Menschen an den Außengrenzen in den Tod geschickt werden. Deshalb sind wir Antifaschistinnen. Damit erledigen Antifaschistinnen genau den Job, den der deutsche Staat vorgibt, tun zu wollen, und wofür wir stattdessen kriminalisiert werden. Denn die Behörden verorten ihren Gegner ganz klar links. Das verdeutlichen die Inhaftierungen von Dio und Jo, die sich gegen Neonazis am Rande einer Corona-Leugner-Demo zur Wehr setzten, der Einsatz der Soko Links sowie das kommende Verfahren nach § 109 Strafgesetzbuch gegen Lina und drei weitere Angeklagte.
Wir alle, Lina, Findus, Dio und Jo, denn wir wissen, dass Nichtstun und Wegschauen auch ein Verbrechen ist. Unsere Solidarität gilt Ihnen heute, da Sie auf der Anklagebank sitzen, weil der Staat nicht dulden kann, dass Ihnen jemand vormacht, wie Antifaschismus wirklich geht. Darum, liebe Freundinnen, Genossinnen, Antifaschistinnen, gibt es die antifaschistische Bewegung auch noch 100 Jahre nach ihrem Anbeginn.
Rechtsrock am Marktplatz, Stimmungsmache, Wahlkampf, Hetze im Netz, am Stammtisch im Stadtrat, AfD als Nachbar, Rassismus ist Alltag, Nazi-Propaganda, Fake News finden Anklang, Morddrohung, Brandsatz, jede Nacht ein Anschlag, rechte Terrorgruppen töten mit der Pumpgun, Hass in jedem Landtag, Nazis in der Staatsmacht, Erinnerungen werden wach an die Zeit von damals.
Hier sollte öffentlich und mit Nachdruck ein Exempel statuiert werden. Die kurz darauf erschienenen Artikel der Springerpresse bestätigten diesen Eindruck. Die Justiz- und Ermittlungsbehörden verfolgten einen genauen Plan, der beinhaltete, öffentlichkeitswirksam ein Verfahren gegen Antifaschistinnen zu führen und parallel zu deren Verunglimpfung in medialem Diskurs beizutragen. Gezielt wurde über die letzten Monate hinweg immer wieder Akteninhalte an bestimmte Presseorgane weitergegeben, welche diese bereitwillig nutzten, um das wirkmächtige Bild einer brutalen Terrorgruppe zu zeichnen, die der politischen Meinungsfreiheit und dem Gewaltmonopol des bürgerlichen Staates den Kampf angesagt hatte. Dieses Bild wurde selbstverständlich nicht im luftleeren Raum gezeichnet. Bereits seit einigen Jahren arbeiten diverse Verfassungsschutzämter in Kooperation mit verschiedenen Medien wie der Welt, dem Fokus oder der Bild eifrig daran, eine neue Schwelle der Gewalt von links herbeizureden. Immer wieder wird von einer Steigerung der Intensität und Professionalität linker Militanz fabuliert. Mit eindrücklichen Buzzwords wie der Gefahr einer neuen RAF oder der Schwelle zum Terrorismus wird ein Bild bedient, das den Schluss nahelegt, die Demokratie würde von links bedroht. Diese Erzählung bildet wohl auch die Grundlage der Übernahme des Verfahrens gegen Antifaschistinnen aus Leipzig, Berlin und Weimar durch die Bundesanwaltschaft. Offiziell wird die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts dadurch begründet, dass eine kriminelle Vereinigung vorliege, deren vermeintliche Taten an der Schwelle zum Terrorismus angesiedelt seien. Diese Vereinigung würde sich ideologisch durch eine Ablehnung des Gewaltmonopols des Staates und eine Ablehnung der Meinungsfreiheit auszeichnen und somit Angriffe auf die innere Sicherheit und das Sicherheitsgefühl ganzer Bevölkerungsgruppen verüben.
Ja, wir sind hier immer noch auf der Lina-Demo und langsam werden jetzt hier die Klassiker ausgepackt. Gerade lief schon Danger Dan und alles ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Jetzt geht's weiter mit Rio Reiser und den Scherben. Die Stimmung ist gut, die Sonne ist aufgegangen mittlerweile.
Es ist nicht mehr so kalt wie früher. Hier sind viele Polizisten am Start, die so ein bisschen verloren aussehen und zwischen den ganzen Demonstrierenden stehen. Und die Stimmung ist gut. Eben wurden Brötchen angeliefert. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Szene. Da kam ein VW-Bus vorbei und da ging die Klappe auf und dann kam der Antifa Catering Service und hat so schätzungsweise 300, 400 Brötchen oder geschmierte Stullen den Demonstrierenden vorbeigebracht. Mal schauen, ob wir davon auch noch was abstauben können. Ja, hier wird sich gerade aufgeregt, dass die Grundstücksgrenze des Gerichtes übertreten worden ist, um wenige Zentimeter. Und da mussten dann gerade die Demonstrierenden mit einem Transparent ungefähr so 2 Zentimeter nach vorne gehen. Hier kam gerade der Gerichtssprecher mit den Worten auf die Demonstrierenden zu: Treibt es nicht zu weit, oder was hat er gesagt?
Provoziert es doch nicht unbedingt.
Ja, 2 Meter weiter hinten war die Provokation auf jeden Fall deutlich zu krass auch.
Als dann um 10 Uhr der Prozess offiziell begann, wurde es leer auf der Kundgebung. Die zahlreich anwesende Presse hatte zum Teil eine Akkreditierung für die Verhandlung und mit Beteiligten des Gerichtsverfahrens war vor dem Gebäude nun nicht mehr zu rechnen. Trotzdem war die Polizei noch weiterhin sehr präsent und das über den ganzen Tag hinweg. Für Aufregung sorgte kurz nach dem Prozessauftakt noch der Berliner Neonazi und das NPD-Mitglied Sebastian Schmidtke. Er teilte auf Twitter ein Foto aus dem Gerichtssaal, obwohl dort eigentlich keine Handys erlaubt waren. Zudem versuchte er später noch, die Kundgebung abzufilmen. Aus der Perspektive des Fotos aus dem Gerichtssaal ließ sich erkennen, dass es aus der Position der Nebenanklage geschossen wurde. Aus der Perspektive des Fotos aus dem Gerichtssaal ließ sich erkennen, dass es aus der Position der Nebenklage geschossen wurde. Das Foto stammte vom Chemnitzer Faschist und Vertreter der Nebenklage Martin Kohlmann. Neben ihm war ein weiterer Anwalt der Nebenklage, Frank Hannig. Hannig selbst ist ebenso stark vernetzt in der Neonazi-Szene Deutschlands und vertrat beispielsweise auch den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in dessen Prozess. Dies ist nur eines von vielen Beispielen von Verbindungen zwischen den vermeintlichen Opfern des Prozesses, der Justiz, aber auch Medien, wie etwa das neurechte Compact-Magazin.
Und auch unsere Nachjustizministerin Frau Lambrecht fordere ich auf: Prüfen Sie die Verfahrensfehler in diesem Verfahren, lassen Sie sich die Beweise zeigen und dann schlagen Sie die Hände über dem Kopf zusammen und lassen Sie diese jungen Leute frei. Sie tun das Richtige. Lasst Lina frei. Vielen Dank.
Wir haben gehört, einen Bericht über die Kundgebungen am Oberlandesgericht Dresden zum Auftakt des Prozesstages gegen Lina E. und weitere Antifaschistinnen. Bis Ende des Jahres sind nun 28 Prozesstage fest terminiert, doch mit einem Gerichtsurteil ist wohl erst im März 2022 zu rechnen. Wir werden uns also in den nächsten Wochen und Monaten weiter mit diesem Thema beschäftigen, hier in den Antifa-News. Am Dienstag startete vor dem Landgericht Mühlhausen ein Prozess gegen 2 Neonazis aus dem Umfeld von Thorsten Heise. Diese haben mutmaßlich vor 3 Jahren 2 Fotojournalisten angegriffen. Über diesen Angriff, das Umfeld von Heise und den Umgang der Justiz in Thüringen mit rechten Gewalttaten haben wir deshalb mit Theresa Laus von ESRA, der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt, gesprochen. Sie erzählt zunächst, was vor 3 Jahren bei dem Angriff vorgefallen ist.
Also die beiden Journalisten wollten sozusagen damals ein Treffen im Haus von Thorsten Heise dokumentieren, waren dort eben angereist, um Fotos zu machen, weil sich dort mutmaßlich getroffen wurde mit anderen Neonazis, um dort eine Demonstration am 1. Mai vorzubereiten. Und dann sind eben aus diesem Haus 2 Männer rausgestürmt auf die Betroffenen, also auf die beiden Journalisten zu, die dann mit dem Auto geflüchtet sind. Also es gab dann sowas wie eine Verfolgungsjagd durch die beiden Angreifer. Die beiden Betroffenen sind dann eben natürlich irgendwann, also in den Straßengraben, ne, die Panik war natürlich sehr groß gefahren und dann sind die Täter eben in das Auto gestürmt oder zu dem Auto gestürmt und haben eben die beiden Betroffenen angegriffen mit einem Schraubenschlüssel, mit Messer, Baseballschläger. Also der eine Betroffene hat den Schraubenschlüssel auf den Kopf bekommen, der andere hat das Messer ins Bein bekommen, genau. Und dann wurde eben noch das Auto zerstört und die Kameraausrüstung geraubt.
Also ein sehr gewalttätiger Angriff. Kannst du vielleicht nochmal mehr sagen zu Thorsten Heise? Wer ist es eigentlich? Und auch zu dem Umfeld von diesen beiden Tätern, die damals die beiden Fotojournalisten angegriffen haben?
Genau, Thorsten Heise ist ja sozusagen eigentlich eine sehr zentrale Figur, also in der national bzw. international vernetzten, militanten, organisierten Neonazi-Szene. Also der ist einfach ein Parteifunktionär der NPD, aber nicht nur das, also der ist nicht nur sozusagen kameradschaftlich bzw. parteilich organisiert, sondern veranstaltet beispielsweise eben auch Rechtsrockkonzerte, Festivals, andere Veranstaltungen, ist auch Verleger. Die Immobilie, die er in Fredderode hat, bietet auch Platz für verschiedenste Veranstaltungen, für Vernetzungen innerhalb der Neonazi-Szene. Heise wird eben auch immer so als Justizwunder, also er hat eine sehr lange Karriere also in der organisierten Neonazi-Szene und wird eben als Justizwunder sozusagen auch bezeichnet. Er hat sehr, sehr wenig Konsequenzen gespürt für die Taten, die er begangen hat. Also er wurde, ist, glaube ich, einmal in Haft gegangen. Ansonsten waren es vor allem Bewährungsstrafen oder eben Strafzahlungen. Und es ist so, dass er eben auch dem Blood and Honor Combat 18-Umfeld zugerechnet wird, hier eben auch vernetzt ist und auch die Veranstaltungen, die er sozusagen, also die Festivals, die er organisiert, also beispielsweise Eichsfeldtag in Leinefelde oder das Schild- und Schwertfestival in Ostritz, eben auch zur Vernetzung dieser Strukturen dienen und eben auch zu Absprachen. Der eine Täter ist Heises Sohn, der eben auch schon seit einigen Jahren aktiv war, eben auch schon bei Veranstaltungen von Heise, eben auch als Ordner zum Beispiel gedient hat, auch schon bei Angriffen auf AntifaschistInnen zum Beispiel beteiligt war, kurz nach dem Angriff in Fredderode auch in die Schweiz gegangen ist, um dort eine Ausbildung zu machen. Und der andere Angeklagte, Gianluca B., ist der sogenannte politische Ziehsohn von Thorsten Heise. Also der ist eben auch schon seit Jahren innerhalb der NPD gefördert. Die haben gemeinsame Auslandsreisen unternommen, sich eben auch in der Neonazi-Szene vernetzt. Das ist einfach ein NPD-Kader einfach. Also der hat schon eine Karriere, sage ich mal, wenn man das so nennen möchte, hingelegt. Eben in Niedersachsen war im Vorstand aktiv und war eben auch zuletzt beteiligt am Überfall in Leipzig-Konnewitz 2016, war eben da auch angeklagt wegen besonders schwerem Landfriedensbruch und dann eben auch im April verurteilt auf Bewährung.
Also die Täter oder das Umfeld sind keine Unbekannten, trotzdem hat dieser Prozess jetzt 3 Jahre gedauert oder es hat 3 Jahre gedauert, bis es zu einem Prozess gekommen ist. Wie erklärt ihr euch das? Hat es vielleicht auch was mit diesem Justizwunder Heise zu tun oder warum hat das so lange gedauert?
Also das sind nur Mutmaßungen, deswegen kann ich dazu tatsächlich nicht so viel sagen. Also ich meine, es ist schon fraglich, warum eben in so einem langen Lebenslauf, den ja Heise hat, es nie zu einer ernstzunehmenden Verurteilung gekommen ist. Er hat ja versucht, Menschen zu überfahren, also auch hier versuchte Tötungen waren da im Raum. Also kann man sich schon die Frage stellen, warum das so ist, aber das ist ja auch kein Einzelfall in Thüringen. Also wir haben ja das tatsächlich einfach auch dieses sogenannte Justizproblem oder das tatsächliche Justizproblem einfach schon, also bemerken wir ja schon seit Jahren, dass Verfahren verschleppt werden, die auch einfach schneller hätten abgehandelt werden können. Also hier war es eben die offizielle Erklärung, ja, der eine Richter ist jetzt in Vorruhestand gegangen, dann war Corona. Es hat sich aber auch mit der Anklage ewig hingezogen. Den Grund können wir nur mutmaßen, aber es ist schon auffällig, dass sozusagen vor allem bei, sag mal, rechten rassistischen Gewalttaten, bei Militanten, organisierten Neonazis, es einfach zum Teil sehr, sehr lange dauert, das Verfahren überhaupt stattfinden, wenn sie denn stattfinden. Also es gibt schon Verfahren, beispielsweise auch in Nordhausen, wo sozusagen es gar nicht zu einem Prozess kam, weil paradoxerweise das Verfahren schon so lange dauert. Und das ist halt sehr bezeichnend einfach für das, was sozusagen in Thüringen passiert. Also das Signal ist eigentlich klar an die Täter. Prinzipiell könnt ihr machen, was ihr wollt. Es gibt fast keine Konsequenzen. Ballstedt eben auch ein sehr aktuelles Beispiel, wo nach 7 Jahren dann die Täter nach einem sehr brutalen Angriff mit unglaublich vielen Betroffenen einfach mit Bewährungsstrafen davon gekommen sind.
Also Indizien zumindest für ein Justizproblem da in Thüringen. Ich würde gleich auch gerne noch mal kurz über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sprechen, aber vorher noch eine Frage zu Heise. Welche Rolle kann denn da möglicherweise auch der Verfassungsschutz spielen? Heise war ja auch schon im Umfeld des NSUs und das wiederum war ja auch eng verbandelt mit dem Verfassungsschutz Thüringen. Könnte das ein Grund sein, wieso da solche Prozesse so lange dauern oder dann so zu milden Urteilen führen?
Naja, also es ist ja nicht unrealistisch. Also wie gesagt, muss man sich schon die Frage stellen, warum ist jemand, der so viele Straftaten begeht und aus dessen Umfeld heraus auch Straftaten begangen werden, bisher so glimpflich davongekommen? Und es ist ja nicht neu, dass sozusagen auch Strukturen von Nazis, die auch Menschen ermordet haben, aufgebaut wurden mithilfe des Verfassungsschutzes. Und deswegen ist es hier natürlich nicht also so unrealistisch. Aber das Problem ist natürlich, dass alles Mutmaßungen sind, man dafür natürlich keine Beweise hat, man sich die Frage stellt, warum wird hier nicht konsequent durchgegriffen? Es geht hier nicht nur um eine Einzelperson, sondern es geht hier wirklich um ein Netzwerk, was international aktiv ist, wo sich Leute gegenseitig mit Waffen, mit Geldern unterstützen, mit Wissen unterstützen, sich vernetzen, immer wieder Zeit finden zu vernetzen. Und hier wird halt nicht durchgegriffen, das wächst. Und das ist auch der Grund, warum natürlich dieses Netzwerk immer weiter wachsen kann und natürlich auch immer weiter Straftaten begehen kann und unter Umständen auch einfach Menschen umbringen wird. Also auch in Fredderode ist natürlich die Frage gewesen, ne? Also die Täter haben eben mit diesem Angriff, mit Messer, mit Schraubenschlüssel auch einfach den Tod der Betroffenen in Kauf genommen. Also die hätten auch tatsächlich bei dem Angriff einfach sterben können aufgrund der Verletzung.
Ihr kritisiert ja auch, dass dieser Angriff jetzt vor Gericht nicht als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet wird. Ihr habt ja weiter auch die Staatsanwaltschaft für ihre Ermittlungen kritisiert, unter anderem, weil ihr meint, dass sie die Glaubwürdigkeit der Betroffenen, der Opfer in Frage gestellt hätte. Wie bewertet ihr denn da die Staatsanwaltschaft und was kritisiert ihr konkret an Handlungen der Staatsanwaltschaft?
Also es hat ja nun schon am Anfang angefangen, dass die Staatsanwaltschaft verkündet hat, man müsste jetzt erstmal sicherstellen, ob die Fotos, die die Betroffenen von den Tätern gemacht haben, ob die manipuliert wurden. Mag vielleicht ein normales Prozedere in einem Verfahren sein, das wurde ja dann im Nachhinein auch nochmal relativiert von der Staatsanwaltschaft. Nichtsdestotrotz ist es aber erstmal ein Signal an die Öffentlichkeit, was Betroffene als nicht glaubwürdig dastehen lässt. Das ist zum einen das Problem, ne? Also dass Betroffene einfach im Vornherein schon dargestellt werden, wie man könnte denen eh keinen Glauben schenken. Und das nächste ist natürlich auch hier einfach, dass die Anklage immer noch auf schweren Raub lautet. Und klar war es auch Raub, aber prinzipiell ist es so, dass hier ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegt, weil die Täter einfach den Tod der Betroffenen in Kauf genommen haben. Also die Betroffenen haben auch gesagt, sie hatten Todesangst. Also in dem Moment, wo sie auf den Kopf gehauen bekommt, das ist nicht, um Menschen einzuschüchtern, so, das kann lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen. Die haben das eigentlich nur überlebt, weil sie Glück hatten.
Jetzt hat der Prozess am Dienstag gestartet. Was erwartet ihr jetzt von diesem und wie geht es jetzt auch weiter? Auch vielleicht abseits des Prozesses und der Verhandlung im Gericht?
Also die Erwartungen sind jetzt nicht so besonders hoch, muss man sagen. Also auch die Betroffenen haben sozusagen signalisiert, dass natürlich sowas wie ein Ballstedt-Prozess im Vornherein, der auch noch nicht so lange her ist, natürlich auch was mit einer Erwartungshaltung macht. Also wenn eben ein sehr schwerer Angriff verhandelt wird und die Täter am Ende mit Bewährungsstrafen rausgehen, macht das natürlich was mit der Erwartungshaltung der Betroffenen. Das heißt, dass man natürlich hier jetzt nicht davon ausgeht, dass da irgendwie eine große Strafe, eine Haftstrafe bei rauskommt. Ich glaube, wichtig ist es, die Tat aufzuklären, den Hintergrund der Tat aufzuklären, dieses Motiv festzustellen. Das ist ganz wichtig. Und die Betroffenen haben auch gesagt, die möchten jeden Tag in diesem Gerichtssaal sitzen und möchten wissen, was dort gesagt wird. Es ist jetzt so, dass natürlich die Täter eine Einlassung gemacht haben, also eben, ja, ich sag mal, die Geschichte, also die Betroffenen als die eigentlichen Täter dargestellt werden, also ich will das jetzt nicht nochmal reproduzieren, aber einfach, ich sag mal, ein Lügenmärchen aufgetischt haben von, sie sind die Biederen und das sind die Bösen, die uns sozusagen angegriffen und fotografiert haben. Und das ist natürlich auch wieder so eine Täter-Opfer-Umkehr, die einfach klassisch ist bei Gerichtsverfahren auch gegen militante Nazis. Und da geht es jetzt natürlich erstmal darum, dass das Gericht erstmal die Täter auch befragen will. Und dann wird es sozusagen weitergehen mit Befragungen der Betroffenen beziehungsweise auch noch weiteren ZeugInnen. Genau. Und letztendlich sind ja für den Prozess 11 Verhandlungstage angesetzt. Also nach jetzigem Stand soll der Prozess am 18. Oktober enden. Es ist die Frage, ob das tatsächlich auch der letzte Prozesstag bleibt oder ob es noch mehr braucht, aber genau, es ist so, dass eigentlich für jeden Prozesstag Kundgebungen angemeldet sind, wo Menschen sich solidarisch zeigen können, wenn sie nicht in den Gerichtssaal kommen. Aber es ist natürlich auch erwünscht, in dem Gerichtssaal den Prozess auch kritisch und solidarisch zu begleiten.
Das sagt Theresa Laus von ESRA, der Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt, über den Prozess gegen zwei Neonazis, der am Dienstag vor dem Landgericht Mühlhausen begonnen hat. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten nun der Demo-Ausblick. In Berlin findet am Samstag, den 11. September, eine Großdemo unter dem Motto Wohnen für alle gegen hohe Mieten und Verdrängung um 13 Uhr auf dem Alexanderplatz statt. Die Demonstration richtet sich gegen Zwangsräumungen, steigende Mieten und Gentrifizierung. Die Aktivistinnen wollen sich für einen radikalen Wandel und den Aufbruch in eine solidarische Gesellschaft einsetzen. In Halle findet der Christopher Street Day 2021 unter dem Motto Grenzenlose Solidarität – Unsere Stimme gegen Diskriminierung statt. Kurz vor der Bundestagswahl möchte der CSD starke Zeichen für die Anerkennung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt sowie gegen die Diskriminierung von LSBTIQ setzen. Höhepunkte sind am 11. September die CSD-Demonstration und das Fest Queer am Holzplatz, die von den derzeit stattfindenden Pride Weeks eingerahmt werden. Die Demonstration findet am Samstag, den 11. September 2021 von 10 bis 14 Uhr statt. Der Start ist am Steintor. In Leipzig soll am 18.09. eine bundesweite Demonstration stattfinden. Diese beginnt am Johannesplatz in Leipzig gegen 14 Uhr und endet am Konnewitzer Kreuz. Aufgerufen zur Demonstration wird unter dem Titel Wir sind alle Antifaschistinnen, wir sind alle links. In dem Aufruf fordern die OrganisatorInnen die Entnazifizierung der deutschen Sicherheitsbehörden sowie Aufklärung und Konsequenzen für den rechten Terror in Deutschland. Sie wollen auch in Zukunft den antifaschistischen Selbstschutz organisieren und fordern die Freilassung aller gefangenen Antifaschistinnen. Das waren die Antifa-News für heute Donnerstag, den 9. September 2021.